März 1839. Zum ersten Mal sah Rob J. Cole die neue Welt, als an einem nebligen Frühlingstag das Postschiff Cormorant von der Flut in einen geräumigen Hafen geschoben wurde und dort seinen Anker in die kabbelige Dünung warf. East Boston war nichts Besonderes und bestand nur aus ein paar Reihen schlecht gebauter Holzhäuser, aber von einem der Piers aus nahm Rob J. für 3 Pence eine kleine Dampfschifffähre, die ihn auf verschlungenem Kurs durch eine beeindruckende Ansammlung von Schiffen und Kähnen auf die andere Seite zum eigentlichen Hafenviertel brachte, einer wild wuchernden Siedlung aus Wohnbauten und Geschäftshäusern, die beruhigend nach verfaulendem Fisch, Bilgenwasser und geteertem Seil roch, wie jeder schottische Hafen auch. Er war hochgewachsen und breit, größer als die meisten. Das Gehen fiel ihm schwer, als er sich auf der krummen Kopfsteinpflasterstraße, die vom Wasser wegführte, in Bewegung setzte, denn die Seereise steckte ihm noch in den Knochen. Auf der linken Schulter trug er einen schweren Schiffskoffer und unter seinem rechten Arm klemmte ein großes Saiteninstrument. Er sog Amerika mit jeder Pore ein. Er fand ein Quartier bei Mrs. Burton in der Spring Lane. Es war nicht nur winzig, sondern man musste auch 3 Stockwerke hochsteigen. Und da es direkt unter den Dachsparren lag, war es im Sommer mit Sicherheit heiß und im Winter kalt. Es gab lediglich ein schmales Bett, einen kleinen Tisch mit einer angeschlagenen Waschschüssel und einen weißen Nachttopf. Mit Frühstück, Porridge, Kekse und ein Hühnerei kostete das Zimmer 1,50 $ die Woche, erklärte ihm Louise Burton. Sie war eine farblose Witwe Mitte der 60 mit unverblümt neugierigem Blick. »Was haben Sie da unterm Arm?« »Man nennt es eine Gambe.« »Verdienen Sie Ihren Lebensunterhalt als Musiker?« »Ich spiele nur zum Vergnügen. Meinen Lebensunterhalt verdiene ich als Arzt.« Sie nickte skeptisch. Dann verlangte sie eine Vorauszahlung und nannte ihm ein Wirtshaus in der Nähe der Beacon Street, wo er für einen weiteren Dollar pro Woche sein Abendessen bekommen könne. Sobald sie gegangen war, fiel er ins Bett. Den ganzen Nachmittag und den Abend schlief er traumlos, nur das Stampfen und Rollen des Schiffes glaubte er gelegentlich noch zu spüren, und am nächsten Morgen erwachte er wieder frisch und jung. Beim Frühstück saß er neben einem anderen Pensionsgast, Stanley Finch, der bei einem Hutmacher in der Summer Street arbeitete. Von Finch erfuhr er, dass es in Boston 3 Krankenhäuser gab. Nach dem Frühstück gab er sich alle Mühe, seine Kleidung so präsentabel wie möglich zu machen. Im Massachusetts General wartete er den halben Vormittag, bis er von einem Dr. Walter Channing empfangen wurde, der ihm ohne Umschweife sagte, dass die Klinik keine zusätzlichen Ärzte brauche. In den beiden anderen Krankenhäusern machte er sehr schnell die gleiche Erfahrung. Im Lying Inn schüttelte ein junger Arzt namens David Humphrey Storer mitfühlend den Kopf. »Die Harvard Medical School entlässt jedes Jahr junge Ärzte, die um eine Anstellung Schlange stehen, Dr. Cole. Ehrlich gesagt, ein Fremder hat da wenig Aussicht. Ich würde es in einer anderen Stadt versuchen, vielleicht in Providence oder New Haven.« Rob J. murmelte seinen Dank und verließ ihn. Doch einen Augenblick später kam ihm Dr. Storer nachgelaufen. »Es gibt da noch eine entfernte Möglichkeit«, sagte er. »Sie müssen mit Dr. Walter Aldrich sprechen.« Der Arzt hatte seine Praxis zu Hause, in einem gepflegten, weißgestrichenen Holzhaus an der Südseite einer großen Grünfläche. Dr. Aldrich erwies sich als stattlicher Mann mit einem grauen Vollbart, der freilich den wie eine Schnittwunde wirkenden Mund nicht verbergen konnte. Er hörte zu, während Rob J. erzählte und unterbrach ihn hin und wieder mit einer Frage. »Am Universitätskrankenhaus von Edinburgh? Unter dem Chirurgen William Ferguson? Warum haben Sie denn eine solche Assistentenstelle aufgegeben?« »Man hätte mich nach Australien deportiert, wenn ich nicht geflohen wäre.« Rob J. wusste, dass seine einzige Hoffnung in der Wahrheit lag. »Ich habe ein Pamphlet verfasst, das zu einem Arbeiteraufstand gegen die englische Krone führte, die Schottland seit Jahren ausbluten lässt. Es kam zu Straßenschlachten, Menschen wurden getötet.« »Eine offene Antwort«, sagte Dr. Aldrich und nickte. »Ein Mann muss für das Wohlergehen seines Landes kämpfen. Mein Vater und mein Großvater haben gegen die Engländer gekämpft.« Er betrachtete Rob J. mit abwägendem Blick. »Es gibt da eine Möglichkeit, bei einer wohltätigen Einrichtung, die Ärzte zu den Bedürftigen der Stadt schickt.« Es klang nach schmutziger Arbeit ohne Zukunftsaussichten. Dr. Aldridge sagte, die meisten Gemeindeärzte erhielten $50 pro Jahr. »Wenn Sie Mitglied der Boston Dispensary werden, kann ich Ihnen eine Assistentenstelle für die Abendvorlesungen im Anatomischen Institut der Tremont Medical School beschaffen. Das bringt Ihnen zusätzlich $250 pro Jahr.« »Ich glaube nicht, dass ich mit $300 existieren kann, Sir. Ich habe praktisch keine eigenen Mittel.« »Etwas anderes kann ich Ihnen nicht anbieten. Genau genommen beläuft sich das Jahreseinkommen auf $350. Die freie Stelle ist im 8. Distrikt, und für den hat der Beirat der Dispensary vor kurzem eine Erhöhung des Gemeindearztgehalts auf $100 beschlossen.« »Warum bekommt man im 8. Distrikt doppelt so viel wie in den anderen?« Nun war es an Dr. Aldridge, offen und ehrlich zu antworten. »Dort leben die Iren«, sagte er in einem Ton, der so dünn und blutleer war wie seine Lippen. Am nächsten Morgen stieg Robert J. im Haus Washington Street Nummer 109 knarzende Treppen hinauf und betrat die überfüllte Apotheke, die den einzigen Geschäftsraum der Boston Dispensary, einer Art städtischen Gesundheitsbehörde, darstellte. Hier drängten sich bereits die Ärzte, die auf ihre Patientenzuweisungen für diesen Tag warteten. Charles K. Wilson, der Direktor, war geschäftsmäßig kurz angebunden, als Rob J. an die Reihe kam. »So, so, neuer Arzt für den 8. Distrikt, was? Naja, das Viertel war eine Zeit lang ohne Betreuung. Die da warten auf Sie«, sagte er und gab ihm einen Stapel Zettel, jeder mit einem Namen und einer Adresse. Wilsons Angaben folgend fand Rob J. den 8. Distrikt. Der Gestank der Broad Street, das Miasma, das zu wenige und von zu vielen Menschen benutzte Toiletten ausströmten, war der Geruch der Armut, der in jeder Stadt der Welt der gleiche war. Doch ein Teil Rob J.'s, der genug davon hatte, ein Fremder zu sein, freute sich über die irischen Gesichter. Denn diese Menschen waren keltischer Abstammung wie er. Trotz des Elends seiner Umgebung bemühte sich Rob J. schnell zu arbeiten und machte sich dabei vertraut mit seinem Betätigungsfeld. Es war eine anstrengende Tätigkeit, und doch erwarteten ihn am Ende des Nachmittags nur eine karrige, von Sorgen umdüsterte Mahlzeit und der Abend mit seiner zweiten Beschäftigung. Die beiden Stellen würden ihm erst nach einem Monat den ersten Lohn einbringen, und für das Geld, das er noch hatte, konnte er sich nicht mehr oft ein Abendessen kaufen. Das Anatomische Institut der Tremont Medical School bestand aus einem großen Raum über Thomas Metcalfs Apotheke am Tremont Place Nummer 35, der gleichzeitig als Hörsaal diente. Geleitet wurde es von einer Gruppe Professoren mit Harvard-Examen, die aus Unzufriedenheit mit der chaotischen Medizinerausbildung an ihrer Alma Mater ein streng reglementiertes und kontrolliertes Dreijahresprogramm entwickelt hatten, das ihrer Ansicht nach bessere Ärzte hervorbrachte. Der Pathologieprofessor, unter dem er als Sezierassistent arbeiten sollte, erwies sich als kurzer, säbelbeiniger Mann, der nur 10 Jahre älter war als er. »Ich heiße Holmes. Sind Sie ein erfahrener Dozent, Dr. Cole?« »Nein, ich habe noch nie unterrichtet, aber ich habe Erfahrung in der Chirurgie und beim Sezieren.« »Na, wir werden sehen«, schien Dr. Holmes kühles Nicken zu bedeuten. Er erklärte ihm kurz die Handgriffe, die zur Vorbereitung der Vorlesung nötig waren. Es waren insgesamt nur 7 Medizinstudenten. Dr. Holmes stand an einem Pult neben dem Seziertisch. »Als ich in Paris Anatomie studierte«, begann er, »konnte sich jeder Student für 50 Sou eine komplette Leiche besorgen. Es gab da eine Stelle, an der sie jeden Tag pünktlich um 12 Uhr mittags verkauft wurden, aber heutzutage ist das Angebot an Leichen zu Studienzwecken sehr rar. Diese da, ein 16-jähriger Junge, der heute Morgen an einer Kongestion der Lunge gestorben ist, hat uns die staatliche Wohlfahrtsbehörde überlassen. Doch heute Abend werden Sie noch nicht sezieren. In einer späteren Vorlesung werden wir die Leiche unter Ihnen aufteilen. 2 von Ihnen werden je einen Arm zur Untersuchung bekommen, je 2 ein Bein und die restlichen den Rumpf.« Während Dr. Holmes erklärte, was sein Assistent tat, öffnete Rob J. den Brustkorb des Jungen und begann, die Organe zu entfernen und zu wiegen, wobei er jedes Mal das Gewicht mit lauter Stimme verkündete, damit der Professor es aufschreiben konnte. Danach musste er auf verschiedene Körperpartien deuten, um zu illustrieren, was der Professor sagte. Holmes sprach stockend und mit hoher Stimme, doch Rob J. merkte sehr schnell, dass die Studenten seine Vorlesung als Leckerbissen betrachteten. Die Studenten hingen an seinen Lippen und verfolgten jede seiner Bewegungen, und am Ende der Vorlesung bedrängten sie ihn mit Fragen. Der Professor beantwortete sie und ließ dabei seinen neuen Assistenten nicht aus den Augen, der in der Zwischenzeit die Leiche und die anatomischen Präparate in den Konservierungstank legte, den Tisch schrubbte und dann die Instrumente reinigte, abtrocknete und aufräumte. Rob J. wusch sich gerade gründlich die Hände, als der letzte Student ging. »Sie waren nicht schlecht.« »Warum auch nicht?«, wollte Rob J. sagen. »Es ist schließlich eine Arbeit, die auch jeder intelligente Student verrichten kann.« Stattdessen ertappte er sich bei der Frage, ob er einen Vorschuss erhalten könne. »Ich habe gehört, Sie arbeiten für die Dispensary. Ich habe selbst einmal für diesen Verein gearbeitet. Verdammt harte Arbeit, bei der man bestimmt nicht reich wird, aber sehr lehrreich.«